Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal-insana lafi khusr. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 9. Januar 2023, gleich dem 19. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Iran hat Entwicklung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern nach Revolution stetig verfolgt. Iran, Frankreich hat kein Recht, andere Länder und Anhänger göttlicher Religionen zu beleidigen. Und Irans Parlamentspräsident. Beleidigung durch französisches Magazin zeigt Wut des Westens über Scheitern eines Aufstandsprojekts. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Iran hat Entwicklung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern nach Revolution stetig verfolgt. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte am Sonntag bei der Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens von Mohammad Maigar, dem neuen malischen Botschafter in Teheran, dass die Islamische Republik Iran die Entwicklung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern nach dem Sieg der Islamischen Revolution stetig verfolgt habe. Der iranische Präsident sagte, Iran ist bereit, die Wirtschaftsbeziehungen mit verschiedenen afrikanischen Ländern, einschließlich Mali, zu intensivieren und sich dabei auf seine enormen Kapazitäten zu stützen. Während er die Politik der westlichen Regierungen gegenüber afrikanischen Ländern als hässlich bezeichnete, erklärte der iranische Präsident, dass der Westen nicht auf diesen Kontinent gekommen sei, um zu helfen, sondern um die afrikanischen Völker zu kolonialisieren und ihren Reichtum zu plündern, und fügte hinzu: Wir glauben, dass die afrikanischen Länder reich sind an Reserven und Ressourcen sowie menschlichen Kapazitäten und Fähigkeiten, und sie werden in der Lage sein, mehr Entwicklung und Fortschritt mit Unabhängigkeit und ohne die Einmischung des Westens zu erreichen. Raisi fügte hinzu, dass die Präsenz des Westens in verschiedenen Teilen der Welt nicht nur ein Sicherheitsfaktor, sondern auch eine Sicherheitsbedrohung sei. Wir hoffen, dass die neue Regierung von Mali mithilfe der Menschen große Fortschritte in Richtung Unabhängigkeit und Entwicklung unternehmen wird. Der iranische Präsident sagte auch, angesichts der enormen Kapazitäten Irans sind wir bereit, unsere Wirtschaftsbeziehungen mit verschiedenen afrikanischen Ländern, einschließlich Mali, auszubauen. Mohammed Maigar, der neue Botschafter von Mali, lobte den wirtschaftlichen Fortschritt der Islamischen Republik Iran und sagte, Iran gilt in wissenschaftlichen und politischen Kreisen Afrikas als eine der aufstrebenden Volkswirtschaften und aus dieser Sicht wollen wir die Beziehungen zur Islamischen Republik Iran stärken. Am Sonntag traf Präsident Raisi auch Khairi bin Omar, den neuen Botschafter von Malaysia, und José Rafael Silva Ponte, den neuen Botschafter von Venezuela, um ihre Beglaubigungsurkunden entgegenzunehmen. Iran. Frankreich hat kein Recht, andere Länder und Anhänger göttlicher Religionen zu beleidigen. Das iranische Außenministerium verurteilte Frankreichs Beleidigungen der nationalen und religiösen Werte und Heiligkeiten anderer Länder und Völker. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, schrieb am Sonntag, gerichtet an die französischen Spitzenpolitiker, auf seinem Twitter-Account: Frankreich hat eine schwarze historische Bilanz seiner Kolonialzeit, seiner Verletzung der Menschenrechte sowie der dreisten Beleidigungen der Heiligkeiten anderer Länder und Völker sowie göttlicher Religionen unter dem Vorwand der Redefreiheit. Er fügt hinzu: Was die derzeitigen französischen Staatsmänner beachten müssen, sind die offensichtlichen und grundlegenden Prinzipien in den internationalen Beziehungen, nämlich gegenseitiger Respekt, Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer und Respekt vor den nationalen und religiösen Werten und Heiligkeiten anderer. Das französische Magazin Charlie Hebdo veranstaltete kürzlich einen Wettbewerb mit dem Ziel, gegen religiöse und politische Autoritäten beleidigende Karikaturen zu veröffentlichen, was sowohl diesem Magazin als auch der französischen Politik im Bereich der sogenannten Meinungsfreiheit viel Kritik eingebracht hat. Irans Parlamentspräsident: Beleidigung durch französisches Magazin zeigt Wut des Westens über Scheitern eines Aufstandsprojekts. Der Präsident des islamisch-iranischen Parlaments hat gesagt, dass der Schritt einer französischen Publikation gegen die oberste religiöse Autorität der Islamischen Republik Iran das Ergebnis der Verzweiflung des Westens sei und die Wut des Westens über das Scheitern der jüngsten vom Ausland unterstützten Unruhen im Land zeige. Die Beleidigung des Revolutionsführers durch die französische Veröffentlichung ist das Ergebnis mangelnder Logik und ein Zeichen der Wut des Westens über das Scheitern der jüngsten Unruhen im Land, sagte Ghalibaf am Sonntag in einer Parlamentssitzung in Teheran. Der Präsident des iranischen Parlaments betonte, dass die Feinde der islamischen Revolution all ihre politischen, wirtschaftlichen, internationalen, Medien- und Sicherheitskapazitäten eingesetzt hätten, um die Führung des Landes anzugreifen, und sagte: Das edle iranische Volk hat trotz aller Mängel und Beschwerden über die wirtschaftlichen Bedingungen die Islamische Republik unterstützt und die Pläne der Feinde ihres Landes vereitelt. Ghalibaf fügte hinzu: Jetzt, da sie bei diesem Projekt gescheitert sind, haben sie aus Verzweiflung auf Verleumdung zurückgegriffen, aber es ist klar, dass solche Maßnahmen die Entschlossenheit des iranischen Volkes stärken werden, auf die Unabhängigkeit und den Fortschritt des Landes hinzuarbeiten. Es ist notwendig, dass das iranische Außenministerium Gegenmaßnahmen gegen die französische Regierung durchführt, damit jeder versteht, dass es ihm nicht erlaubt ist, die nationalen Symbole und Überzeugungen des iranischen Volkes zu beleidigen, so Ghalibaf weiter. Das iranische Außenministerium hat zuvor schon am Mittwoch den französischen Botschafter in Teheran, Nicolas Roche, einbestellt, um gegen die beleidigende Aktion des französischen Magazins zu protestieren. Oberbefehlshaber Revolutionsgarden: General Soleimani stellte Pläne des Feindes auf den Kopf. Der Oberbefehlshaber der islamisch-iranischen Revolutionsgarden hat gesagt, Märtyrer General Qasem Soleimani habe die gesamten Pläne der Feinde vereitelt, und er betonte, dass die Islamische Republik früher oder später für die Ermordung des führenden Antiterrorkommandeurs durch die USA Vergeltung üben werde. Generalmajor Hossein Salami machte diese Bemerkungen bei einer Zeremonie am Sonntag in der südostiranischen Stadt Kerman anlässlich des dritten Jahrestags des Luftangriffs der Revolutionsgarden auf den von den USA geführten Stützpunkt Ain al-Assad im Irak als Vergeltung für die Ermordung von General Soleimani durch einen US-Drohnenangriff am 3. Januar 2020 in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad. Der Feind war mit einem mächtigen Aufgebot gekommen, um die islamische Welt zu erobern, die islamische Revolution Irans und die Unabhängigkeit und Würde des iranischen Volkes anzugreifen. Sie beabsichtigen, die gesamten islamischen Gebiete vom östlichen Mittelmeer bis zum Osten Afghanistans zu besetzen, sagte Generalmajor Salami. Wir stehen erst am Anfang des Weges und gehen voran. Wir lösen unsere Probleme, werden aber niemals Kompromisse eingehen oder uns dem Feind ergeben. Neue Beschränkungen von Netanyahus Kabinett für palästinensische Gefangene. Der Führer der rechten und extrem religiösen Parteien im neuen Kabinett des zionistischen Regimes, angeführt von Benjamin Netanyahu, haben den palästinensischen Gefangenen neue Beschränkungen auferlegt und strengere Maßnahmen gegen sie ergriffen. Laut einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag unter Berufung auf die zionistische Zeitung Israel Heute, Israel Hayom, hat Itamar Ben-Gvir, der neue Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes und Führer der extremistischen Partei Otsama Yehudit, in einem Schreiben an Amir Ohana, den Sprecher der Knesset, Parlament des zionistischen Regimes, um die Absage des Treffens arabischer Knesset-Vertreter mit palästinensischen Gefangenen gebeten. Ben-Gvir gab bekannt, dass er mit diesem Brief den Plan der Knesset, arabischen Mitgliedern des Parlaments ein Treffen mit palästinensischen Gefangenen zu ermöglichen, annullieren wolle und es schwierig machen wolle, diese zu treffen. Das Treffen von Knesset-Mitgliedern mit palästinensischen Gefangenen war seit 2016 verboten, jedoch mit Zustimmung der beiden ehemaligen Kabinette von Yair Lapid und Naftali Bennett wurde dieses Verbot letztes Jahr aufgehoben und jetzt mit der Präsenz von Ben-Gvir wiederbelebt. Die Aktivitäten von Ben-Gvir im Kabinett von Benjamin Netanyahu haben die Spannungen in den besetzten Gebieten und der Region verstärkt. Itamar Ben-Gvir, der Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes, ist zusammen mit extremistischen Zionisten und mit Unterstützung israelischer Sicherheitskräfte und Militärs mit provozierenden Schritten auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee eingedrungen. Dieses Vorgehen Ben-Gvirs stieß auf massive Reaktionen von Muslimen und islamischen Ländern, die ihn verurteilten. Ansarullah droht Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarullah hat gesagt, die von Saudi-Arabien geführte Angreiferkoalition habe einen von den Vereinten Nationen unterstützten Waffenstillstand ausgenutzt, um die brutale Blockade gegen den Jemen zu verschärfen, und betont, dass unzweifelhaft Raketenangriffe auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate beginnen werde. Die Ansarullah gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass das von Riad angeführte Bündnis trotz des am 2. Oktober letzten Jahres ausgelaufenen sechsmonatigen Waffenstillstands und zweier Verhandlungsrunden zur Verlängerung des Waffenstillstands und zur Aufhebung der Blockade von Verkehrsflughäfen und Einreisehäfen die Bedingungen des Waffenstillstands und die früheren Vereinbarungen nicht eingehalten habe. Das Hauptziel der von Saudi-Arabien angeführten Koalition außerhalb des Waffenstillstands war es, die Ansarullah-Kräfte daran zu hindern, militärische Vergeltungsoperationen gegen Ziele tief im Inneren Saudi-Arabiens durchzuführen. Darüber hinaus hat die lähmende See-, Boden- und Luftblockade des Jemen zu einer humanitären Katastrophe im Land geführt, hieß es in der Erklärung der Ansarullah. Die Ansarullah beschrieb die Hungersnot und die Blockade als kriminelle und grausame Strategien der von Saudi-Arabien angeführten Koalition gegen den Jemen und argumentierte, dass dieser Schritt nach der Charta und den Prinzipien der Vereinten Nationen einem Massenmord gleichkomme. Belagerung ist dasselbe wie ein Krieg, dessen Hauptzweck darin besteht, so viele Jemeniten wie möglich zu töten und sich an ihnen zu rächen, indem die Lebensgrundlage der Menschen zerstört wird. Die Absicht der von Saudi-Arabien geführte Koalition hinter dem Waffenstillstand war es, die Wirtschaftsblockade gegen den Jemen zu verstärken, so die Ansarullah weiter. UNHCR, größte Fluchtbewegung seit Zweiten Weltkrieg. Der russische Angriff auf die Ukraine hat laut UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR zur größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit seien ohne Beispiel in der Geschichte von Flucht und Vertreibung seit 1945, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. Mehr als 7,9 Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen, weitere 5,9 Millionen sind innerhalb der Ukraine vertrieben worden, sagte die UNHCR-Vertreterin in Deutschland, Katharina Lump. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 8, Mashhad 1, Isfahan 3, Shiraz 5 und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
In dieser Folge unserer Sendereihe wenden wir uns der Sure 62 zu. Sie heißt Juma, wurde in Medina offenbart und hat 11 Verse. Ihre Hauptthemen sind die Ziele der Aussendung des Propheten Gottes, das Vorbereitetsein auf den Tod und der Ansporn der Gläubigen zur Teilnahme am Freitagsgebet. Wir beginnen mit den einleitenden Worten.
Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Und dem Vers 1 dieser Sure. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, ihn, den König, den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen. Wie die Sure 61, Sure Saf, beginnt auch die Sure Duma mit dem Hinweis auf die Lobpreisung Gottes seitens aller Dinge und Wesen in der Welt. Laut Koran besitzt nämlich alles im Universum, Pflanzen, Tiere und sogar die leblosen Dinge, eine Art Wahrnehmungsfähigkeit. Alle kennen nicht nur ihren Schöpfer, sondern sie preisen ihn auch. Allerdings sind wir Menschen nicht in der Lage, dieses gewaltige Laudatio wahrzunehmen. Daher heißt es auch im Vers 44 der Sure Isra, Sure 17, es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist, ihr aber versteht ihr Preise nicht. Nach der Verkündigung, dass alles im Universum Gott preist, heben die nachfolgenden Worte im ersten Vers der Sure Juma hervor, dass er nicht nur der Schöpfer, sondern auch der König im Daseinsreich ist. Er verwaltet die Welt, aber nicht wie menschliche Monarchen und Regenten, deren Herrschaft in der Regel mit Unrecht und Ungerechtigkeit einhergeht. Vielmehr ist Gott ein Regent, dessen Herrschaft rein ist von jedem Fehler und Mangel und rein ist von jeglichem Unrecht gegenüber seinen Untergebenen. Er ist heilig und er ist allmächtig und weise. Seinem Handeln liegen sein unendliches Wissen und seine Weisheit zugrunde. Folgende wichtige Aussagen beinhaltet der Vers 1 der Sure Juma. Erstens, alles was im Dasein existiert, ob auf der Erde oder im gesamten All, lobpreist Gott und dient ihm offen oder im Verborgenen. Alle Lebewesen und alle leblosen Dinge sind an dem Lobpreis beteiligt. Zweitens, das Dasein wird aufgrund des Allwissens und der grenzlosen Weisheit Gottes verwaltet und niemand kommt gegen den Willen Gottes an. Er ist der allmächtige und allweise Herrscher. Er ist unbesiegbar. Es folgen die Verse 2 bis 4 der Sure Juma.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Und er wurde auch ausgesandt für andere vor ihnen, die in Zukunft geboren werden und die sich ihnen noch nicht angeschlossen haben. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will und den er dafür als würdig betrachtet. Und Allah besitzt große Huld. Diese Verse 2 bis 4 der Sure 62 verweisen auf das Ziel der Aussendung des Propheten des Islams. Gott hat seinen Botschafter unter dem arabischen Volk auserwählt. Dieses Volk war damals noch nicht in den Genuss von Wissen gelangt und bis auf wenige Ausnahmen des Schreibens und Lesens unkundig. Das Leben dieser Menschen war von lauter Irrtümern und von Aberglauben geprägt. Der Prophet war damit beauftragt, dieses Volk auf den rechten Weg zu lenken, und wie der Koran sagt, sollte er dieses Volk als erstes von seinen hässlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen befreien und läutern und ihm dann mit Hilfe der Lehren aus dem Buche Gottes und mit weisen Worten zu einer edlen Moral und Vervollkommnung verhelfen. Sein Auftrag galt und gilt jedoch nicht nur den Einwohnern von Mekka und den Menschen auf der arabischen Halbinsel, sondern auch den nachfolgenden Generationen und dies allerorts. Alle, die danach dem Propheten als den Gesandten Gottes anerkannt haben und seinem Aufruf gefolgt sind, kommen in den Genuss seiner fruchtbaren Lehren. Dieser Prozess und die Mission des Propheten werden bis zum jüngsten Tag anhalten. Die Aussendung eines jeden Propheten und ganz besonders des letzten von ihnen, Prophet Muhammad, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, sind die größte Huld, die Gott der Menschheit erwiesen hat. Denn es ist Gottes Wille, auf diese Weise die Menschen von den vielen verschiedenen Ansichten, die mit lauter Irrtümern oder Über- und Untertreibungen behaftet sind, zu befreien und sie mittels der göttlichen Offenbarung und des gesunden Menschenverstandes auf den Weg zu führen, der ihr wahres Glück bedeutet. Wir können uns vergegenwärtigen, erstens, die Aussendung der Propheten führt zur Entfaltung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung der menschlichen Gesellschaft. Zweitens, es ist in sich bereits ein göttliches Wunder, dass derjenige, der die Menschheit recht leiten soll, von Gott unter einem Volk auserwählt wurde, welches sich auf dem Gipfel der Unwissenheit und des Irrtums befand. Drittens, die Läuterung des Ichs und charakterliche Selbstveredelung soll dank der Verse des Korans und der Vorgehensweise des Propheten Gottes geschehen und nicht mit Hilfe von Lehren, die menschliches Werk sind, wie zum Beispiel ein künstlicher Mystizismus. Viertens, die Sendung des Propheten des Islams sollte nicht nur den Arabern oder den Zeitgenossen dieses letzten Gesandten Gottes dienen, sondern allen Völkern. Seine Botschaft beschert allen Wahrheitssuchenden, die ihr folgen, Glück und Rettung. Nun noch der fünfte Vers von den insgesamt 11 Versen der Sure Jumu'ah.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, und der gegenüber sie verpflichtet waren, die sie aber hierauf doch nicht getragen und nicht nach ihr gehandelt haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt und nichts von ihrem Inhalt versteht. Schlimm ist das Gleichnis der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären, und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. In den vorherigen Versen war die Rede davon, dass Gott seinen Propheten unter einem schriftunkundigen Volk auserwählt hat. Das waren die Bewohner von Mekka. In dem Vers 5 mahnt Gott anschließend die Muslime, dass sie nicht so werden sollen, wie ein Teil der Juden wurde. Gott hatte den Israeliten die Tora gesandt und sie verpflichtet, deren Lehren zu befolgen. Aber eine Gruppe von ihnen wahrte nur den äußeren Schein der Tora und eine andere Gruppe handelte ihr sogar zuwider. Sie zeigten durch ihr Verhalten praktisch, dass sie Dinge, die in der Tora standen, leugnen und sagten sogar, sie würden nicht stimmen. Wenn ein Lasttier Bücher auf seinem Rücken trägt, verspürt es nur das Gewicht, doch von dem Inhalt der Bücher ahnt es nichts und kann seine Last nicht nutzen. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Muslim den Koran zu verschiedenen Anlässen lediglich respektvoll in die Hand nimmt und küsst, aber ihn nicht liest. Auf diese Weise trägt er lediglich das Buch in seiner Hand. Er verspürt zwar sein Gewicht, aber er wird nicht zum gläubigen Träger seines Inhalts. Somit hat er nichts von seinen Lehren und der göttlichen Rechtleitung, die er enthält. Wir schließen mit folgenden Anmerkungen. Erstens, der Koran hat oberflächliche Menschen und Gelehrte, die nicht ihr Wissen praktizieren, mit Tieren verglichen, da sie nicht richtig das Licht des Verstandes und der göttlichen Offenbarung nutzen. Zweitens, die Verlesung des Korans muss zum Handeln nach dem Koran führen, damit sie nützlich und fruchtbar ist, andernfalls wird der Mensch von Gott getadelt. Drittens, es ist eine Art praktizierte Leugnung der Lehren der Himmelsbücher, wenn man nicht nach ihnen handelt. Durch ein solches Verhalten verwehrt sich der Mensch selber den Zugang zur göttlichen Rechtleitung. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Arghavan, Judasbaum, vorgetragen von Shahram Nazeri. Thank you.
نشاید بار ز چشمشان نشاید بار از هر سو که میبینم کمین از گوشه کرد است تیری در کمان دارن کمین از گوشه کرد است تیری در کمان دارن
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Liebe Hörerfreunde, im letzten Beitrag berichteten wir davon, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von Gott in Mekka ausgesandt wurde, um die letzte Himmelsreligion zum Glück und Wohl der Menschheit zu überbringen. 13 Jahre lang hat der Prophet die Grundsätze des Islams verkündet. Da jedoch die Zahl der Muslime gering war und die Gegner feindselige Maßnahmen ergriffen, verließ er Mekka, damit er den Islam in einiger geeigneten Umgebung verbreiten kann. Die Auswanderung der Muslime aus Mekka begann. Hören Sie nun über den weiteren Verlauf der Geschichte. Dem Propheten war klar geworden, dass die Medina ein geeigneter Ort für den Islam und die Muslime ist. Deshalb gab er seinen Anhängern die Anweisung, dass sie in diese Stadt umsiedeln. Damals hieß die Stadt Medina noch Yathrib. Der Prophet selber betrat die ersten Oasen nahe bei Yathrib in einem Monat. Es war am 12. des Rabiul Awal, 14 Jahre nach seiner Berufung zum Propheten im Jahre 1622. Die Entfernung von Mekka bis zu der ersten Wegstation vor Medina, nämlich Kuba, legte der Prophet Gottes in 9 Tagen zurück. Während seines kurzen Aufenthaltes in Kuba erreichte er die erste Moschee. Auch Ali a.s., der zu seinem Prophetenhaus gehört, schloss sich dem Propheten einige Tage später aus Mekka kommend an. Dann machten sie sich gemeinsam auf den Weg in die Stadt Yathrib. In Yathrib waren 2 große jüdische Stämme ansässig und andere Volksstämme waren ebenso zugewandert. Die wichtigsten von ihnen waren die Aus und die Khazraj. In dieser Stadt herrschte eine Art Toleranz zwischen der Bevölkerung und die neue Religion hatte in ihr gute Chancen, neue Anhänger zu finden. Der Weg für die Lehre Mohammeds sallallahu alaihi wa sallam stand in Yathrib offen, denn die nicht-jüdischen Einwohner hatten von den Juden in Yathrib viel über Gott, Offenbarungen, jüngsten Tag, Paradies, Verdammnis und so weiter gehört. Außerdem war es für die verfeindeten Volksstämme Aus und Khazraj eine willkommene Gelegenheit, einander durch das Bündnis mit den Muslimen auszustechen. Diese beiden Stämme eilten daher den gottgläubigen Juden bei der Annahme des Islams voraus. Der Prophet erreichte Yathrib an einem Freitagmittag und so hielt der Prophet das erste Freitagsgebet. In seinen Ansprachen zum Gebet rief er nach der Lobpreisung Gottes die Menschen zur Gottesfürchtigkeit, zu guten Werken und zu der Anstrengung auf dem Wege Gottes Dschihad auf. Dann betrat er die Stadt und wurde von der Bevölkerung herzlich in Empfang genommen. Von nun ab wurden die Anhänger des Propheten unterschieden nach Muhajirin, den Einwanderern aus Mekka, und Ansar, das heißt den Einwohnern von Yathrib, die ihnen halfen. Nachdem der Prophet in Yathrib eingekehrt war, wurde anlässlich seiner segensreichen Ankunft die Stadt in Madinatul Nabi, Stadt des Propheten, umbenannt. Somit hatte zwar die islamische Bewegung in Mekka begonnen, aber Ausgangspunkt für ihre Erstarkung und Verbreitung wurde Medina. In Medina traten die Menschen in Scharen zu der Lehre Mohammeds über. Die beträchtliche Zunahme der Muslime bot dem Propheten die Gelegenheit, die erste islamische Gesellschaft zu begründen. Er begann mit 3 wichtigen Dingen: Gründung einer Moschee, Bruderbund zwischen den Muhajirin und Ansar und schließlich das Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. In Wahrheit hat der Prophet den auf Stammesangehörigkeit und Unwissenheit beruhenden Fanatismus, der den Araber in den vorhergehenden Jahrhunderten zur festen Gewohnheit geworden war, beendet. Die Bemühungen des Propheten bei der Gründung einer Muslimgemeinde, die Umar genannt wurde, ließen die Religion zum wichtigsten Bindeglied zwischen den Menschen werden. Die alten Abhängigkeiten der Araber von Unwissenheit und Stammessitten wurden vergessen und die Muslime fanden die richtige Grundlage zur Verbreitung des Islams. Musik.
Sehr vieles spricht dafür, dass sich gleich in den ersten Tagen der Hijra die Fähigkeit des Islams zur Hervorbringung einer Zivilisation zeigte. Die politische Gemeinschaft der Muslime hat nach der Auswanderung des Propheten nach Medina Formen angenommen und was der Prophet versprochen hat, wurde Wirklichkeit. Einer der Eckpfeiler des islamischen Grundgesetzes von Medina war das Abkommen der Zusammenarbeit zwischen den Muslimen und Nichtmuslimen. Das Grundgesetz regelte nicht nur die soziale Lage der Bevölkerung, sondern auch die gesellschaftlichen Rechte der Juden. Aufgrund dieses Gesetzes gab es für die Muslime in etwa konkrete wirtschaftliche und soziale Grundsätze. Es wurde eine Regierung auf der Basis des Islams und gestützt auf soziale Gerechtigkeit sowie unter Beachtung der Meinung des Volkes gegründet. Die Hijra war jedenfalls die Einleitung zur praktischen Umsetzung der Ideen, welche der Islam den Menschen überbracht hatte. In Mekka war der Prophet ein normaler Bürger gewesen, aber in Medina hatte er nun die höchste Verantwortung in einer islamischen Regierung übernommen. Die islamische Gesellschaft in Medina zeichnete sich dadurch aus, dass die notwendigen Bedingungen und Möglichkeiten für die Gründung eines neuen Staates bestanden. Dieser verfügte über ein Gebiet, eine Bevölkerung, Souveränität, eine Verwaltungs- und Exekutivordnung und, was besonders wichtig war, in diesem Staat herrschte das Gesetz. Dies bedeutet, dass eine einheitliche Rechtsordnung in gleichem Maße für alle Bürger galt. Diese Art der Herrschaft des Gesetzes war etwas ganz Neues und ihre Vorbildlichkeit für alle Epochen tritt zum bei folgender späterer Begebenheit, die in der Geschichte zu Buche steht, an den Tag. Imam Ali hatte während seines Imamats als oberster Führer im islamischen Staat gegen einen Juden geklagt, der seinen Brustharnisch an sich gerissen hatte. Der Richter fragte den Imam, »Hast du einen Zeugen?« Da sagte der Imam, »Nein.« Darauf erklärte der Richter, »Deine Klage reicht nicht aus, deshalb muss ich diese Beschwerde zu den Akten legen.« Kläger und Angeklagter waren wieder weggegangen, als plötzlich der Jude beeindruckt von dieser Gerechtigkeit zum Richter zurückkehrte und gestand, »Ali ist im Recht.« Dann gab er den gestohlenen Harnisch zurück. Der Prophet Gottes hat in Medina durch die Errichtung des islamischen Staates den Grundstein für diese Art von Gerechtigkeit gelegt. Ein wichtiger Schritt des Propheten Gottes bei der Gründung der politischen Ordnung in Medina war die Anfertigung eines Dokumentes, welches Allgemeinabkommen, Ordnungsstatut bzw. Verfassung von Medina genannt wird. Mit diesem Dokument sollte ein Rahmen für die Aufstellung der neuen Ordnung aufgrund der islamischen Gebote gebildet und es sollten die Beziehungen zwischen den Bürgern Medinas definiert und geregelt werden. Der Prophet hat mit Durchführung dieses Bürgergesetzes eine Ordnung für alle Bevölkerungsteile, von den Einwanderern aus Mekka bis zu den Muslimen in Medina und den verschiedenen jüdischen Volksstämmen hergestellt. Die Einwanderer hatten alles, was ihnen etwas bedeutete, wie ihre Verwandten ihren Stamm und ihr Habengut in Mekka zurückgelassen und waren nach Medina ausgewandert. Das Einzige, was sie noch besaßen, war der Glaube. Die Ansar in Medina hatten selbstlos den bedürftigen Ankömmlingen aus Mekka unter die Arme gegriffen und sie vor den Verfolgern geschützt. Der Prophet gründete also einen Staat bestehend aus Einheimischen, Fremdlingen und Andersdenkenden und stellte in kürzester Zeit beständige Beziehungen zwischen diesen her. Ähnliches hat es bis dahin noch nie gegeben. Die nächste Initiative des Propheten bestand darin, ein Klima der Freundschaft und der Verständigung hervorzurufen, und zwar in Form des Bruderbundes zwischen den Gläubigen. Dieser Bruderbund trat anstelle der stammesorientierten Bindungen. Die Bruderschaft schaltete das Stammesbewusstsein aus und festigte nunmehr auf der Basis des Gottglaubens die Beziehungen der Menschen zueinander. Es war ein Bündnis, das die Einmütigkeit in der islamischen Gesellschaft herbeiführen sollte.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.